Das Thema für heute Abend, für die Predigt, das steht gleich hier vorne dran. Es ist das Thema Ruhe, zu den Füßen Jesu sitzen, vor ihm zur Ruhe zu kommen. Und ich weiß nicht, wer von euch weiß, was auf Hebräisch ruhen heißt, aufhören zu arbeiten, zur Ruhe zu kommen. Das ist das Wort Shabbat, Sabbat. Da werden jetzt manche denken, jetzt haut er uns auch noch so eine Adventistenpredigt um die Ohren heute. Aber zum einen, nur weil sich eine Kirche ein Spezialthema so auf die Fahnen schreibt, heißt es noch nicht, dass sie besonders gut darin sind, es wirklich zu leben im Alltag. Das gilt für alle Kirchen mit ihren Spezialthemen, die sie sich so gesucht haben. Und zum anderen zieht sich das Thema der Ruhe, also vor Gott zur Ruhe zu kommen, das zieht sich durch die gesamte Bibel durch. Von der Schöpfung bis zu den Reden, die Jesus hält über die Endzeit, wo es immer wieder darum geht, Schabbat zu erleben, Sabbat zu erleben, also zur Ruhe zu kommen vor ihm. Und ich weiß nicht, wie gut ihr euch selbst einschätzt darin, Sabbat zu halten, in dem Sinne, dass man zur Ruhe kommt, nicht in dem Sinne unbedingt, dass ich regelmäßig einen Gottesdienst besuche, das ist gut, das mache ich ja selber auch, oder in dem Sinne, dass ich einen Tag in der Woche nicht arbeite oder so, sondern dass wirklich Ruhe einzieht in uns. Und zwar nicht nur, dass unser Körper aufhört zu arbeiten, sondern in der Bibel ist das immer eins. Unser Körper, unsere Seele, unser Geist, alles was äußerlich ist und was innerlich ist, das gehört zusammen. Und die Frage ist, wie viel Ruhe zieht wirklich in uns ein? Alles Echte, das kommt immer von innen nach außen. Wir können zwar äußerlich aufhören zu arbeiten und ziemlich entspannt wirken. Aber die Frage ist, ob sich innerlich alles noch weiter dreht oder ob wir wirklich Momente haben, wo Ruhe einzieht. Wo wir zu den Füßen Jesu sitzen, auch so von ganzem Herzen, von allem, was uns ausmacht. Unser Körper, unsere Seele, unser Geist. Wie oft kehrt wirklich Ruhe in uns ein? Ich meine, bei den meisten ist es ja so, die Wochen und Jahre, die gehen ins Land und man hat das Gefühl, die Zeit rennt immer schneller und man hat so viel zu tun. Und ruckzuck ist so ein Jahr rum, alles steuert aufs Wochenende zu, wo man große Hoffnung rein investiert, sich wieder zu erholen oder der Urlaub. Und am Ende kann ein Urlaub nie lang genug und intensiv genug sein, um das wieder rauszuholen, was das ganze Jahr über gelaufen ist. Manche, die werden erstmal krank, wenn sie Urlaub haben, weil der Körper sich die Energie, also hat keine Energie mehr, ja? Oder manche streiten sich viel, wenn Urlaub ist, weil man hohe Erwartungen rein investiert. Man will dort alles eigentlich zurückholen, was man die ganze Zeit nicht hatte. Wie viele Momente haben wir, wo wir wirklich vor Jesus zur Ruhe kommen? Ich meine, habt ihr jemals einen frischen Witwer, also jemand, der gerade Witwer oder Witwe geworden ist, sagen hören, hätte ich doch mehr gearbeitet oder hätte ich mir doch mehr Stress gemacht im Leben. Die meisten, die weinen in so einer Situation und sagen, hätte ich mehr Zeit verbracht mit anderen, hätte ich mir mehr Zeit genommen für die Dinge, die ich mir eigentlich das ganze Leben lang vorgenommen habe. Und dann ist irgendwann die Zeit vorbei und man hat so vieles nicht geschafft, was eigentlich mal große Visionen waren, auch für das Leben, große Träume, die da waren. Man hat so viel Zeit nicht damit verbracht, mit seinem Partner oder mit anderen Leuten zu reden und die Dinge zu klären, die wirklich wichtig sind. Und letztendlich ist Gott auch derjenige, der die ganze Zeit bereit ist und auf die Momente wartet, wo wir wirklich zweckfrei, also ohne unsere eigene Agenda, einfach vor ihm auch zur Ruhe kommen, wo wir zu seinen Füßen sitzen, wo wir von ihm lernen, wo wir mit ihm reden, wo wir Gemeinschaft haben mit ihm. Eine normale Woche bei den meisten Leuten und bei vielen Leuten ist einfach mal voller Stress und voller Überlastung und Druck auf Arbeit und überall. Und dann kommt bei manchen noch das Wochenende und dann sind noch drei Dienste in der Gemeinde, die müssen auch noch vorbereitet werden. Und dann versucht man alles in die wenigen Minuten und Stunden noch reinzupacken. Und es ist ja wirklich schwerer geworden in unserer Zeit. Also früher, wenn man jetzt sich zurückdenkt, so einige hundert Jahre in einer Agrargesellschaft, da sind die verschiedenen Lebensbereiche viel näher beieinander. Die ganze Familie arbeitet zusammen, oder nicht die ganze Familie, aber zumindest, man ist irgendwie auf Arbeit und die Familie ist dabei, man ist dann zu Hause, das ist irgendwie, die Dinge sind nicht so getrennt wie heute. Man ist in sehr unterschiedlichen Rollen, viele von euch, wo das eine mit dem anderen überhaupt nichts zu tun hat. Das, was auf Arbeit läuft, hat überhaupt nichts mit dem zu tun, was zu Hause in der Familie passiert, was in der Gemeinde passiert. Man switcht zwischen unterschiedlichen Welten hin und her. Und viele kommen dann ausgepowert hier in so einen Lobpreisabend und wollen wieder neu Gott begegnen, weil es die ganze Woche über irgendwie nicht geklappt hat. Und weil man es die ganze Woche vermisst hat, Gott wahrzunehmen und von Gott wieder neue Kraft zu bekommen und wirklich bei Gott zu landen, wirklich anzukommen. Und nicht nur mal kurz ein paar Minuten Gebet gesprochen, weil man es halt auch noch irgendwie unterkriegen muss, weil man es halt so macht oder weil man eigentlich mehr will, aber nicht mehr schafft. Wenn es euch auch so geht, wenn euer Alltag auch ein Kampf ist um die Energiereserven, aber auch um Zeit und die Konzentration, die man zur Verfügung hat. Im Übrigen, selbst wenn ich in Lebensumständen bin, wo ich äußerlich gesehen nicht viel Stress habe, ist immer noch die Frage, was in mir abläuft. Manch einer hat im Moment keine Arbeit, ist Rentner, was weiß ich, in was für einer Lebenssituation. Das heißt noch lange nicht, dass in unserem Inneren wirklich Ruhe einziehen kann, dass in unserem Inneren wirklich so Momente geschehen, wo ich vor Gott bin und wo ich wirklich zu Gott durchdringe. Und wenn es euch so geht, egal in welcher Situation, dann ist für uns dieser Text, das, was Jesus sagt, damals nicht nur zu seinen Jüngern, zu allen Menschen, die ihn gehört haben, er sagt, kommt her zu mir alle, die ihr erschöpft seid, also das heißt, die ihr euch abgemüht habt und belastet seid, also die ihr viel zu tragen habt, und ich werde euch Ruhe geben. Viele kennen das so nach Luther, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, das sind so alte Begriffe, da muss man erst mal überlegen, ja, so mühselig, da stelle ich mir so einen alten Esel vor, der bepackt ist oder so. Aber im Grunde geht es darum, es geht um Leute, die ermüdet sind von harter Arbeit. Also das ist ein müdes Sein, was dann eintritt, und es geht um Niedergedrückte, das heißt Leute, die schwer zu tragen haben, auch an viel Verantwortung zum Beispiel. Und Jesus sagt, wenn es euch betrifft, dann kommt zu mir, denn was werdet ihr da finden? Ruhe werdet ihr finden. Sabbat. Jesus nimmt für sich in Anspruch, dass er derjenige ist, wo all das wirklich abfallen kann, wo das wieder, ja, wie wenn man ein Gerät neu startet, wenn es resettet wird. Er ist der Ort und er ist die Person, wo wirklich Frieden und Ruhe in uns einzieht. Er ist der Friedefürst. Die Bibel sagt, er ist der Fürst, also er ist der Oberste des Friedens, kann man sagen. An anderer Stelle sagt er, ich bin der Herr des Sabbats, also der Herr der Ruhe. Er ist die personifizierte Ruhe. Ich weiß nicht, ob ihr euch Jesus vorstellen könnt, wie er gestresst durch die Welt läuft. Oder damals, als er mit seinen Jüngern unterwegs war und wie er voller Hektik ist, weil er Angst hat, er schafft sein Programm nicht für den Tag. Und es sind ja eh noch so viele Kranke zu heilen. Und er weiß überhaupt nicht, wie er es schaffen soll. Und hat einen Stress innerlich. Ich weiß nicht, könnt ihr euch Jesus so vorstellen? Irgendwie nicht. Er ist ganz anders. Er hat nicht Angst, die Kontrolle zu verlieren. Er hat nicht Angst, seinen Plan nicht zu schaffen oder dass am Ende irgendjemand auf der Strecke bleibt oder so. Und das Krasse ist, Jesus hat es drauf, Tausende von Leuten stehen zu lassen und sich zurückzuziehen und mit dem Vater alleine auf dem Berg dort Gemeinschaft zu haben. Er war nicht getrieben von Menschen, obwohl man es gut verstehen könnte. Ich meine, damals, das Gesundheitssystem war längst nicht an dem, was wir heute haben. Also wenn die Leute mit Krankheiten kamen, die hatten krasse Krankheiten. Und da gab es keine Hilfe, da gab es keine Ärzte, die das irgendwie hätten in Ordnung bringen können. Also man muss nur mal in andere Länder fahren, nach Indien, irgendwo nach Afrika oder so. Und dort kann man lernen, was es bedeutet, sich von den Bedürfnissen von Menschen eigentlich auch verrückt machen zu lassen. Weil es ist Wahnsinn, man kommt nicht ans Ende. Es sind Leute, die haben sonst keine Hilfe. Und wenn Tausende von Leuten dort vor Jesus stehen, wo sicherlich viele dabei sind, die schon alles probiert haben und jetzt ist Jesus die einzige Hoffnung, na, da kann man es mal drauf haben, einfach die stehen zu lassen und zu sagen, ich komme morgen wieder. Oder komme auch gar nicht wieder. Gehe in eine andere Region von Israel oder so. Einmal war Jesus gerade dabei, dort Kranke zu heilen und zu predigen, und dann ging es darum, dass von jemandem das Kind im Sterben liegt. Und Jesus sollte schnell kommen, damit es wieder in Ordnung gebracht wird. Und Jesus sagt, ja, ich komme schon. Und in der Zwischenzeit kam eine Frau, die ihn an seinem Gewand fasst, weil sie Blutungen hatte seit vielen Jahren. Und sie wird geheilt. Jesus merkt, wie Kraft von ihm ausgeht. Und er dreht sich rum und fragt, wer hat mich hier gerade berührt? Und versucht erstmal die Sache noch zu klären. Inzwischen stirbt das Kind, weil er nicht rechtzeitig gekommen ist. Also er hat dort Leute geheilt. In der Zwischenzeit sind andere gestorben. Und dann kommen die und sagen, du brauchst nicht mehr kommen, es ist zu spät. Und an keiner Stelle hat man den Eindruck, dass Jesus denkt, oh Mann, jetzt habe ich es vermasselt. Jetzt habe ich die falsche Reihenfolge gewählt und jetzt läuft die Sache aus dem Ruder oder so. Für Jesus gibt es keine Momente, wo er in Hektik gerät, weil er der Friede in Person ist. Er ist die Ruhe in Person. Er geht dann noch hin und weckt ihn von den Toten wieder auf. Gut, kann man sagen, ist ja, wenn man allmächtig ist, natürlich kann man sich das leisten, so entspannt zu leben. Ne? Aber der Punkt ist, Jesus sagt, wir sind seine Jünger und er sagt, wenn ihr ermüdet seid, wenn ihr erschöpft seid, dann kommt zu mir. Es gibt ja eine Lösung fürs Problem. Das klingt vielleicht auch ein bisschen zu einfach für manch einen. Aber die Frage ist, haben wir es schon mal jemals wirklich probiert? Also mal für längere Zeit wirklich vor Jesus zu sein und von ihm her das zu bekommen, was wir brauchen. Ich meine, mit Jesus hat sich alles erfüllt. Er ist der Herr des Sabbats, weil sich mit ihm auch alle Hoffnungen und Verheißungen erfüllt haben, wo das ganze Volk Israel jahrhundertelang drauf gewartet hat. Im Hebräerbrief heißt es, das Volk Gottes ist eigentlich nie in die Ruhe wirklich hineingekommen, die Gott vorgesehen hatte. Könnt ihr nachlesen in Hebräer Kapitel 4. Aber Gott sagt, jedes Mal, wenn wir seine Stimme hören, jedes Mal, wenn wir ihm begegnen, dann gibt es eine neue Ruhe für uns. Da können wir das erleben, wo das Volk Gottes jahrhundertelang drauf gewartet hat. Heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet, dann verstockt eure Herzen nicht. Es gibt echte Ruhe für das Volk Gottes, steht dort. Und das hat vor allen Dingen mit unserem Inneren zu tun. Der Text geht dann weiter. Hebräer 4, da merken wir, das hat nicht nur damit zu tun, dass ich mal aufhöre mit Arbeiten kurz und mir mal eine kurze Pause gönne, damit ich auch nochmal was essen kann zwischendurch oder so, sondern dass wirklich auch in unserem Inneren Ruhe einzieht. Da heißt es dann sinngemäß, wenn wir uns dem Reden Gottes aussetzen, wenn wir vor ihm sind, dann dringt das durch bis in unsere Seele und in unseren Geist, auch in unseren Körper, aber eben auch Seele und Geist. Und es wird unsere Gedanken und unsere Gesinnung in unserem Herzen ordnen. Die Momente, wo wir wirklich zu Jesus durchdringen, wo wir vor ihm sind, wo wir zu seinen Füßen sitzen, das sind die Momente, wo sich in uns anfangen, die Dinge zu ordnen. Mit Jesus erfüllen sich alle Dinge. Und wir brauchen Gottes Gegenwart in unserem Alltag doch umso mehr, wenn es schwer ist, wenn es stressig ist, wenn wir auch kaputt sind von all dem, was die ganze Zeit am Laufen ist und wo wir uns verantwortlich fühlen oder auch verantwortlich gemacht wurden von anderen, wo wir vielleicht manchmal auch viel zu viel Verantwortung zu tragen haben. Das kann einen natürlich ausbrennen lassen, wenn man auch zu früh zu viel Verantwortung trägt oder wenn man einfach nicht weiß, wie die Dinge zu schaffen sein sollen. Aber der Punkt ist einfach, Jesus fordert uns dazu heraus, einen Schritt zu gehen, nämlich zu ihm, und dass wir bewusst darauf reagieren, dass wir unser Inneres pflegen. Ich habe das heute früh schon gesagt bei der Jüngerschaftsschule. Jeder Hausbesitzer weiß, was mit einem Haus passiert, wenn man es nicht pflegt und wenn man nicht darauf achtet. Muss man nur ein paar Jahre vergehen lassen und es fängt an, vorne und hinten irgendwo dann über die Jahre und Jahrzehnte zu zerfallen und irgendwann ist nichts mehr davon übrig. Großen Kulturen der Weltgeschichte, die hatten riesige Bauwerke gebaut, da muss man heute metertief graben, um davon noch was zu finden. Das ist das, was passiert, wenn man sich nicht drum kümmert. Wenn man es einfach laufen lässt, wenn man die Wochen und die Jahre verstreichen lässt, ohne darauf zu schauen, was mit unserem Inneren, was mit uns als Mensch eigentlich passiert. Und wenn wir es nicht schaffen, vor Jesus wirklich zur Ruhe zu kommen, vor ihm zu sein. Manchmal begegnet uns der irrige Glaube, dass wir von Gott her dazu berufen sind, 6 Tage unsere Arbeit zu tun und der 7. Tag ist dann für Gott da. Aber das ist ein Irrtum. Ich meine, ein Leben mit Jesus bedeutet, 7 Tage die Woche in seiner Gegenwart zu sein und dann ist er so gnädig, dass er uns sogar anordnet, einen Tag mal komplett auch Pause zu machen und sich auszuruhen. Aber ein Leben mit Jesus ist ja mehr, als dass ich versuche, an einem Tag alles nachzuholen, was ich an 6 Tagen versäumt habe. Dafür kann ein Tag nicht reichen. Das kriegen wir nicht hin. Und das wird uns mehr und mehr auch die Kraft rauben und alle Energie aus uns rausziehen. Wir brauchen es, jeden Tag in seiner Ruhe zu leben. Und ein klassisches Beispiel, was Jesus erlebt hat, waren 2 seiner Freundinnen, die er hatte. Also Freundinnen nicht in dem Sinne, wie ihr denkt. Er hatte viele Freunde und 2 davon waren Maria und Martha. Und vielleicht kennt ihr die Geschichte, dann bitte nicht abschalten, nur weil ihr es schon ein paar Mal gehört habt, weil es ist sehr wichtig, was an der Stelle passiert. Jesus war dort zu Besuch bei denen, die waren Geschwister, sehr unterschiedlich von ihrer Mentalität her. Und dann heißt es, es geschah aber, als sie ihres Weges zogen, also Jesus und die Jünger, dass er in ein Dorf kam und eine Frau mit Namen Martha nahm ihn auf. Und diese hatte eine Schwester, genannt Maria, die sich auch zu den Füßen Jesu niedersetzte und seinem Wort zuhörte. Martha aber war sehr beschäftigt mit vielen Dienen. Sie trat aber hinzu und sprach, Herr, kümmert es sich nicht, dass meine Schwester mich allein gelassen hat zu dienen? Sage ihr doch, dass sie mir helfe. Jesus aber antwortete und sprach zu ihr, Martha, Martha, du bist besorgt und beunruhigt um viele Dinge. Eins aber ist nötig. Maria aber hat das gute Teil erwählt, das nicht von ihr genommen werden wird. Jesus sagt an einer Stelle mal zu seinen Jüngern, ich will, dass ihr meine Freunde seid und nicht meine Knechte. Ich nenne euch Freunde und nicht Knechte. Und die Geschichte mit Maria und Martha zeigt sehr gut, was der Unterschied zwischen einem Freund und einem Knecht ist. Maria hat es vorgezogen, zu den Füßen Jesu zu sitzen, ihm zuzuhören und bei ihm zu sein. Martha hat es für wichtiger gehalten, in der Küche zu arbeiten. Jetzt muss man sich auch überlegen, ich meine, das war in der damaligen Kultur ja ihre Pflicht, kann man sagen. Ist ja nicht so, dass sie irgendwas Unmögliches gemacht hat. Im Gegenteil, das, was Maria gemacht hat, war total daneben. Sie hat sich was geleistet, was man sich normalerweise als Frau in so einer Kultur nicht geleistet hätte, sondern man sorgt dafür, für die Gäste und für die Männer und so weiter. Aber Maria saß zu den Füßen Jesu und hat zugehört. Und Maria hat versucht, Jesus zu gefallen, indem sie einfach bei ihm ist. Martha hat versucht, ihm durch Dienst zu gefallen, indem sie Schnittchen schmiert. Und dann passiert was ziemlich Spannendes und das passiert meistens bei Menschen, die die Mentalität eines Knechtes haben in Bezug auf Gott, die mehr Knecht als Freunde sind. Martha wird eifersüchtig auf die Gunst, die Maria bei Jesus hat. Und sie sagt, Jesus soll doch mal bitte einschreiten und ihre Schwester dazu bewegen, hier mal mitzumachen und ihr mit anzupacken. Und die meisten Knechte, also wer vor Gott eine Mentalität hat, eine Haltung hat, dass er ein Knecht Gottes ist, wollen die Rolle anderer, die Freunde Gottes sind, so ein Stück weit minimieren, um sich selbst das Gefühl zu geben, in ihrem leistungsorientierten Zugang zu Gott, also dass es gerechtfertigt ist, ihre Haltung, ihr Zugang. Dasselbe Problem hatte Kain in Bezug auf Abel. Die 2 Brüder am Anfang der Weltgeschichte, das gleiche Problem hatte der Bruder vom verlorenen Sohn, als sein Bruder wieder nach Hause kam und so viel Gunst und so viel Wertschätzung vom Vater erhalten hat. Das ist was, womit man schwer zurechtkommen kann, wenn man eine Herzenshaltung hat, wo man Gott eigentlich durch seine Leistung auch gefallen will und die Nähe Jesu sucht auf diesem Weg. Jesus, seine Antwort ist an der Stelle ziemlich klar. Er sagt, Maria hat den besseren Teil erwählt. Das, was Maria gemacht hat, war gut gerade. Das hat ihr echt gut gemacht. Es stimmt nicht, dass wir beides brauchen, Marias und Marthas. Das hört man manchmal. Aber der Text sagt das Gegenteil. Jesus bringt eine klare Wertung. Er sagt, das eine war deutlich besser als das andere. Er sagt nicht, ja, der eine ist halt so, der andere ist halt so. Du musst ein bisschen Verständnis haben für deine Schwester. Er sagt, Maria hat das bessere Teil erwählt. Du machst dir so viel Mühe, Martha, aber es ist eine Sache nötig. Und das, was Maria gemacht hat, das wird nie wieder von ihr genommen werden. Diese Lehre, dass wir eigentlich auch Martas brauchen und so, das stammt meistens eigentlich von Leuten, die so die Mentalität eines Knechtes haben, die sich durch den Lebensstil von Freunden Gottes eingeschüchtert fühlen und in ihrer Rolle vor Gott nicht ganz sicher sind. Maria war nicht jemand, die nichts gemacht hat. Das ist ja dann immer der Vorwurf, ja, da wird ja nichts, wenn man nur betet oder da kann ja nichts werden. Maria war ja nicht jemand, die nichts gemacht hat. Sie hat einfach gelernt, von seiner Gegenwart her zu dienen und nur Schnittchen zu schmieren, wenn Jesus das wollte. Wenn Jesus sie dazu aufgefordert hat. Martha hat Schnittchen geschmiert, die Jesus nie verlangt hat. Und mehr für Gott zu tun, das ist die Methode, die Knechte, also wer so die Mentalität eines Knechtes hat, anwenden, um ihre Gunst beim Herrn zu vergrößern. Dann noch mehr zu machen, als er eigentlich jemals gebeten hat, als er jemals dazu aufgefordert hat. Ein Freund Gottes, der hat ein ganz anderes Ziel, nämlich der genießt die Gunst, die er bei Gott hat und nutzt diese, um Zeit mit seinem Freund zu verbringen, nämlich Zeit in der Gegenwart Gottes zu verbringen. Bill Johnson hat gesagt, von seiner Gegenwart her zu arbeiten, ist besser als für seine Gegenwart zu arbeiten. Und Mike Bickle sagt, es gibt Liebende und solche, die arbeiten. Liebende bringen mehr zustande als Arbeiter. Wer aus der Gegenwart Gottes heraus die Dinge tut, die er ihm sagt, das wird definitiv mehr Frucht bringen. So jemand wird es weiterbringen und unterm Strich mehr von Gott gebraucht werden, als jemand, der die ganze Zeit versucht, für Gott zu arbeiten, für seine Gegenwart und mehr zu tun, als er gesagt hat. Einer, der gelernt hat, zu Jesu Füßen zu sitzen, wird immer das effektivere Leben leben und mehr Frucht bringen. Und Jesus wartet darauf, dass wir den besseren Teil erwählen, dass wir seine Nähe lieben lernen, dass wir lernen, zu seinen Füßen zu sitzen, dass wir aus seiner Gegenwart heraus, aus seiner Ruhe heraus anfangen zu dienen. Ich meine, Jesus sagt, ich bin die Ruhe, ja, in Person. Kommt her zu mir, wenn ihr erschöpft seid. Kommt zu mir, damit ihr bei mir wirklich Ruhe findet. Und die Frage ist, wie lange dauert das? Wie funktioniert das? Wenn ich mir jetzt Zeit zum Beten nehme oder so, wie lange muss ich beten? Na, so lange, bis ich zur Ruhe komme. Und es geht mal schneller und es dauert mal länger. Es kommt ganz drauf an, in was für einer Situation ich bin. Es kommt drauf an, was ich für ein Mensch bin. Aber es ist schade, wenn wir zu früh aufhören, seine Nähe zu suchen und Zeit in seiner Gegenwart zu verbringen. Ich meine, ich will jetzt nicht eine Zeitspanne ansagen, wie lange man beten soll oder so, aber ich finde spannend, als Jesus im Garten Gethsemane betet und seine Jünger bittet, mit ihm zu beten und die schlafen da ständig ein, das ist ja auch was man kennt, und Jesus kommt zurück und sagt zu ihnen, könnt ihr nicht mal eine Stunde mit mir wachen? Nicht mal eine Stunde, da rutscht einem das Herz schon in die Hose. Jesus sagt, könnt ihr nicht mal eine Stunde mit mir wachen und bei mir sein und mit mir das durchringen, was gerade wichtig ist und wo es gerade um alles geht. Von Martin Luther wird gesagt, dass er gesagt hat, heute habe ich viel zu tun, darum muss ich heute viel beten. Der hat es anscheinend verstanden und er hat schon ein bisschen was geschafft, ja, hat schon ein paar Spuren hinterlassen auf der Welt. Susanna Wesley, die Mutter von John und Charles Wesley, die so die methodistische Erweckung angeführt haben, die hatte 19 Kinder zu Hause. Das ist eine Nummer. Da weiß nicht, ob einer mal versuchen will von euch. 19 Kinder zu Hause. Wir haben jetzt 2 und sind schon überfordert. Und Susanna Wesley hat jeden Tag eine Stunde im Gebet verbracht, ich glaube so in der Mittagszeit. Und hat trotz 19 Kinder sich die Zeit genommen, eine Stunde vorm Herrn zu sein. Und es ist was draus geworden aus ihren Kindern. Man könnte auch sagen, ich kann mir das nicht leisten. Ich muss mich um meine Kinder kümmern. Ich will euch nicht ermutigen, euch nicht mehr um eure Kinder zu kümmern. Aber die Frage ist schon, wie viel Raum schaffe ich für das, was noch wichtiger ist? Und am Ende kann es sein, dass wir unseren Kindern einen größeren Dienst leisten, wenn wir mehr für sie beten, als wenn wir diese eine Stunde mehr das Chaos versuchen zu bewältigen zu Hause, was wir sowieso nicht hinkriegen. Aber an der Stelle kann es sein, dass das, wenn wir uns entscheiden, das Wichtigere zuerst zu tun, dass am Ende viel, viel mehr Frucht entsteht. In allen anderen Lebensbereichen. Jesus sagt, sucht zuerst nach meinem Reich und nach meiner Gerechtigkeit, dann wird euch alles andere zufallen. Und das ist ja eine Erfahrung, die viele von euch auch schon gemacht haben. Wenn man es denn mal hinkriegt, Gott an die erste Stelle zu setzen, dann plötzlich merkt man, es funktioniert auch, ja, dann sogar noch besser an manchen Stellen. Und Jesus nimmt einem vieles ab und kümmert sich drum. Ich meine, die Frage ist berechtigt, wie soll ich es machen, wenn ich in einer Lebenssituation bin, wo ich mir einfach nicht mehr Zeit nehmen kann. Es ist ja, zum Beispiel, wenn man jetzt das Neue Testament hernimmt, Jesus redet zum Beispiel auch zu Sklaven. Die konnten nicht über ihren Tagesablauf einfach bestimmen und sagen, heute nehme ich mir mal mehr Zeit dafür oder so. Es waren Sklaven. Die mussten machen, was ihr Herr gesagt hat. Es gibt Lebenssituationen, da kommt man irgendwie nicht raus. Da ist man aufgrund der Umstände wirklich gebunden, dass manche Dinge nicht möglich sind wie bei anderen oder wie in anderen Lebensphasen, die man vielleicht mal hatte oder die auch wieder kommen werden. Das ist die Frage, wie gehe ich damit um? Ich meine, Gott sieht es. Der wird uns unter den Möglichkeiten, die da sind, wird er uns begegnen. Wenn ich nicht mehr Möglichkeiten habe, dann wird er mir in dem begegnen, was ist. Die Frage ist aber, was ist, wenn ich eigentlich mehr Möglichkeiten habe, aber zu feige bin oder zu bequem bin oder zu träge, um das zu nutzen, was eigentlich an Chancen da wäre. Trotz dichten Terminplan, trotz einer Arbeitsstelle, die mich auffrisst oder so. Und an der Stelle kann es sein, dass wir in mancher Hinsicht Gott nicht in dem Maße begegnen, wie er es eigentlich vorhat, weil er sagt, du könntest eigentlich. Es ist einfach nur eine Frage der Prioritäten. Es ist einfach nur eine Frage deiner Entscheidungen. Es ist einfach nur eine Frage, ein bisschen mehr Mut zu haben, den Tag radikal anders zu planen, die Woche komplett umzustellen, vielleicht auch verrückte Lösungen zu finden, aber einfach um mir zu begegnen, einfach um Zeit vor meinen Füßen zu verbringen. Mal ein Wort an die Arbeitnehmer hier im Raum. Ich habe auch noch eins an die Arbeitgeber. Ich hoffe, die Arbeitgeber vergeben mir das, was ich den Arbeitnehmern sage. Also an manchen Stellen kann es auch sein, dass es dran ist, auch mal eine Arbeitsstelle zu wechseln oder mit den Prozenten runterzugehen, wenn das geht. Es kann sein, dass ich deswegen keine Zeit habe, weil ich am falschen Ort stehe. Das muss nicht so sein, aber das kann sein, dass Jesus uns manchmal auch dazu herausfordert, auch einfach Dinge radikal umzubauen in unserer ganzen Lebenssituation, die da ist. Und einfach mutige Entscheidungen zu treffen, um Freiraum zu schaffen für das, was ihm gerade wichtig ist. Ich meine, unter anderen Umständen ist man oft sehr schnell bereit, die Arbeitsstelle zu wechseln. Da reichen einfach ein paar fiese Kollegen, die einen mobben oder irgendwie eines Lebens schwer machen. Und schon baue ich mein ganzes Leben um und treffe Lebensentscheidungen einfach wegen ein paar Menschen, die fies sind. Es gibt so viele Gründe, weshalb wir manchmal doch in der Lage sind, unser Leben umzustellen und krasse Entscheidungen zu treffen. Aber lass es uns doch auch mal an den Stellen, wo es dran ist, an den Stellen, wo es nötig ist, an den Stellen, wo Gott da dahinter steht, auch mutige Entscheidungen treffen, was einfach unseren ganzen Lebensstil angeht und die Art, wie wir gerade unsere Wochen und unsere Jahre füllen. Wie gesagt, bitte kündigt jetzt nicht alle. Es ist einfach eine Sache, die ich eben auch mit dem Herrn auch bewegen muss, was ist einfach der Platz, wo ich das leben kann, was er mir aufs Herz legt. Und jetzt noch ein Wort an die Arbeitgeber. Es ist wahnsinnig schwer, das Pensum zu schaffen mit den Mitarbeitern, die da sind und dann auch noch die Vorstellung, Leute freizugeben oder mit weniger Stunden anzustellen oder also weniger Druck aufzubauen und mehr Freiheit zu geben, das ist wahnsinnig schwer, weil man letztendlich das Gefühl hat, dass man dann den ganzen Druck alleine trägt, den man nicht weiterleitet an seine Mitarbeiter. Und ich glaube, Gott wird euch segnen, wenn ihr um seinetwillen darauf verzichtet, Druck weiterzuleiten an andere. Wenn ihr um seinetwillen, um Jesu willen darauf verzichtet, Menschen Freiheit zu nehmen, denn die Freiheit, die ihr anderen gebt, die wird Gott euch selbst zurückgeben in eurem Dienst. Es wird euch selbst frei machen, wenn ihr andere frei macht, auch in der Art, wie ihr als Arbeitgeber, als Geschäftsführer oder so eure Firmen führt. Betet um Mitarbeiter, denen eure Firma nicht das Wichtigste ist im Leben. Leute, die es gelernt haben, zu den Füßen Jesu zu sitzen, werden eine größere Hilfe sein für jedes Unternehmen als jeder andere Mitarbeiter. Es reicht ein Impuls von Gott. Und die ganzen Abläufe in der Firma könnten optimiert werden und manches könnte leichter gehen als alle Jahre zuvor, wenn man Leute hat, die es gelernt haben, Zeit in der Gegenwart Gottes zu verbringen. Und dafür natürlich manche Überstunde nicht leisten können. Und das ist was viel von uns fordert, weil es bedeutet, mitunter auch unser Leben auf den Kopf zu stellen und manche Dinge radikal anders zu machen. Aber der Effekt wird sehr, sehr groß sein. Jesus sagt, Maria, du hast einfach mal das Bessere erwählt und es wird nicht von dir genommen werden. Die Gegenwart Gottes hat eine Langzeitwirkung in allen Bereichen unseres Lebens. Da kommt eine Kraft rüber, durch wenige Worte aus Jesus seinem Mund kommt eine Kraft rüber, die ich mir sonst nirgends hätte holen können. Da kann ich mir Urlaub und Auszeiten und Wochenende und sonst was nehmen. Ich werde es nicht schaffen, das hinzukriegen, was Jesus tun kann in jeder Begegnung, die wir mit ihm haben. Ich bin die Woche über mehrere Stunden auch hier im Gebetshaus in Annaberg und leite dort ein paar Lobpreiszeiten und auch Fürbitte. Und es ist toll, es ist eine Sache, auch kämpferisch im Gebet in der Fürbitte zu stehen, für manche Dinge einzutreten oder mit Energie Lobpreis zu machen, Lobpreis zu leiten. Das ist total gut. Ich genieße diese Zeiten, wenn wir dort Lobpreis mit der Bibel machen oder Gebet für die islamische Welt und manches mehr. Aber es ist nochmal was anderes, wenn ich dann zu Hause einfach alleine und zweckfrei in Gottes Gegenwart nochmal bin. Wenn ich ohne Agenda, ohne das, was auch sehr wichtig ist, ja, all die Dinge, auch Fürbitte und auch im Gebet Dinge zu erringen und zu erkämpfen, das ist eine Sache, die wir unbedingt lernen müssen. Aber auf der anderen Seite ist es auch so wichtig, dass wir lernen, alleine in der Gegenwart Gottes zu sein, und zwar unverzweckte Zeit. Bill Johnson sagt, es ist die Dinge, die Gott uns in den Momenten sagt, wo wir zweckfrei in seiner Gegenwart sind, die Sachen sind wirklich wichtig. Ich meine, Gott in seiner Gnade, der lässt sich immer auch auf unsere Agenda ein und wir kommen mit unseren Anliegen und nehmen uns Zeit zum Beten und haben einen Haufen Dinge, die wir mit ihm besprechen wollen, und er ist gnädig und er lässt sich darauf ein und er hilft uns und er gibt uns Antworten und ist mit uns, aber es ist nochmal was anderes, wenn wir vor ihm sind, ohne eigene Agenda, und wenn er zum Zug kommt und die Sachen sagen kann, die ihm wirklich auf dem Herzen liegen. Das sind die bedeutend wichtigeren Sachen, die man in solchen Situationen von Gott hört, die man in solchen Situationen von Gott erfährt, weil das ist das, was ihn bewegt. Das ist das, was er sieht, wenn er auf unser Leben schaut. Wir müssen es einfach lernen oder wir müssen es halt selber ausbaden. Ja? Und ich glaube, an der Stelle ist es auch so wichtig, dass wir wieder lernen, vor Gott wie Kinder zu werden. Jesus sagt das. Er sagt, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht ins Himmelreich kommen. Und er sagt auch an einer anderen Stelle, lasst die Kinder zu mir kommen und wehrt ihnen nicht, denn solchen gehört das Himmelreich. Also wer soll zu ihm kommen? Die Kinder. Denn ihnen gehört das Himmelreich. Und bevor Jesus das sagt in Matthäus 18 und 19, sagt er in Matthäus 11, was interessant ist, er sagt, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies vor Weisen und Verständigen verborgen hast und hast es Unmündigen offenbart. Also unmündig sein heißt auch an der Stelle schwach sein, kindlich sein, nicht kindisch. Das liegt uns vielleicht manchmal näher als kindlich sein im geistlichen Sinne. Kindlich sein, das bedeutet vor Gott wirklich wie Kinder zu werden. Gott offenbart manche Dinge nur Menschen, die es gelernt haben, wieder wie Kinder vor ihm zu sein. Und ich meine, was macht in dem Zusammenhang ein Kind aus? Was machen kleine Kinder, wenn sie K.O. sind? Wenn sie nicht mehr können? Wenn sie nicht mehr laufen können? Zum Leidwesen ihrer Eltern gehen sie ohne jede Hemmung zu ihren Eltern und lassen sich tragen. Und das, egal wie oft, egal wie lange, das ist denen völlig egal, wie lang die Wegstrecke ist. Sie lassen sich einfach tragen, weil sie nicht mehr können, und sie machen sich da auch kein schlechtes Gewissen dabei. Also, ich habe noch nie ein vierjähriges Kind oder so sagen hören, ich muss das irgendwie alleine schaffen, ich will meine Eltern nicht zur Last fallen oder Oder andere Vierjährige haben es auch geschafft, das muss doch irgendwie gehen. Oder so. Oder ich bin schon immer so viel gelaufen, das erwartet man einfach von mir. Oder wenn ich das nicht schaffe, dann nehmen sie mich nächstes Mal nicht mehr mit auf dem Ausflug. Oder so. Solche Gedanken macht sich kein Kind. Sondern wenn ein Kind K.O. ist, dann lässt es sich von den Eltern tragen. Dann geht es dahin und lässt es mit sich machen. Und wenn Kinder wirklich noch echte Kinder sind, dann machen die das. Sobald sie nicht mehr können, dann schöpfen sie neue Kraft bei ihren Eltern. Kein Kind quält sich ab, wenn es auch die Möglichkeit hat, sich von Eltern helfen zu lassen. Das macht Kinder aus. Und das machen Menschen erst anders, wenn sie langsam erwachsener werden und anfangen, sich zu vergleichen und keine Schwäche mehr eingestehen wollen vor anderen Gleichaltrigen und keine Hilflosigkeit mehr eingestehen wollen, dann fängt man an, damit aufzuhören. Ist auch gut so, ich bin froh, ja, auch jetzt schon, wenn meine Kinder mal groß sind, dass sie dann sich nicht mehr tragen lassen wollen. Ich meine, stellt euch mal so einen 18-Jährigen vor, der zur Mutti geht. Also Jesus ruft aber hier Leute zu sich, die K.O. sind und die es aus sich heraus nicht mehr können. Und das ist so gut, wenn man das erstmal eingestehen kann und wenn man weiß, ich brauche Gott. Ich brauche Gott. Und wenn man diese Erkenntnis wirklich im Herzen hat, dann ist es auch leichter, ihn zu suchen. Dann zieht uns Gott förmlich in seine Gegenwart. An den Punkt muss ich kommen. Und das Beste, was man machen kann, wenn man einfach erschöpft ist, ist wieder neu zu merken, ich muss zum Vater gehen. Ich habe es nötig, zum Vater zu gehen und in seine Gegenwart zu kommen und wirklich bei ihm zur Ruhe zu kommen und aufzuhören, so innezuhalten mit dem, was die ganze Zeit läuft, denn nichts ist so wichtig wie der Vater. Nichts ist so wichtig wie die Gegenwart Gottes. Jesus hat sich oft nachts zurückgezogen, wird in der Bibel berichtet, ist auf den Ölberg gegangen oder wenn er in anderen Regionen war, in Galiläa oder so, in andere Gegenden, manchmal auf dem Berg, manchmal in die Wüste. Und dann heißt es, er verbrachte dort die Nacht in Gottes Gegenwart und im Gebet. Und am nächsten Tag ist er dann wieder in den Tempel gegangen und hat vor Hunderten, vor Tausenden Leuten gepredigt, hat Wunder getan, hat Gottes Reich gebaut und Gottes Willen in die Tat umgesetzt. Und man kann nicht behaupten, dass Jesus in den 3 Jahren wenig effektiv oder wenig erfolgreich war. Er hat 3 Jahre gehabt und hat es geschafft, die ganze Welt auf den Kopf zu stellen. Die Zeitrechnung hat neu begonnen mit ihm. Wir leben im Jahr 2017 nach Jesus. Die ganze Welt rechnet es so, ob sie nur Christen sind oder nicht. Jesus hat es geschafft, in 3 Jahren Dinge zu tun, wo wir unser ganzes Leben lang das nicht hinkriegen. Und wie hat er es gemacht? Indem er es hingekriegt hat, Tausende von Leuten stehen zu lassen und sich alleine mit dem Vater zurückzuziehen und die Kraft, die er am nächsten Tag entfalten konnte, das war die Kraft Gottes. Er sagt, ich kann nichts von mir aus tun, sondern ich kann nur tun, was ich den Vater tun sehe. Ich meine, wie können wir uns einbilden, dass wir besser wären als Jesus? Wie können wir denken, dass wir es mehr aus unserer Kraft schaffen als Jesus, der sagt, ich kann nichts aus mir heraus tun? Und wenn wir nicht am Weinstock bleiben, dann werden wir keine Frucht bringen. Wenn nicht seine Kraft durch uns fließt und wenn wir nicht dauerhaft an ihm dranbleiben, dann werden wir ein fruchtloses Leben leben und die Jahre werden ins Land gehen und es wird enttäuschend sein, was bei rauskommt am Ende. Manches fühlt sich schön an und man kann sich die Zeit gut vertreiben und so, aber was bleibt denn übrig? Was bleibt übrig dann nach 60, 70, 80 Jahren? Gott kann innerhalb von wenigen Jahren uns auch manche Jahre zurückerstatten. In der Bibel heißt es auch beim Propheten Joel oder so, das, was die Heuschrecken gefressen haben, also was so verloren gegangen ist, das will Gott zurückerstatten. Und es kann sein, man fühlt sich selber so, dass man sagt, ich habe so viele Jahre auch vergeudet. Warum habe ich nicht früher damit angefangen, Gott reinzunehmen und zu den Füßen Jesu zu sitzen und zu leben? Gott kann die Jahre zurückerstatten. Es ist für ihn nicht schwer. Aber es beginnt alles damit, dass ich anfange, den Weg von Maria einzuschlagen und dass ich auch bereit bin, vielleicht manchmal andere Leute vor den Kopf zu stoßen, die dort auch ringsrum sitzen und sagen, warum steht die nicht in der Küche? Aber an der Stelle einfach zu sagen, das, was Jesus auf dem Herzen liegt, ist wichtiger, als was diesen Menschen gerade auf dem Herzen liegt. Das, was Gott tun möchte, hat so viel mehr zu geben, auch für mein eigenes Leben, als das, was Menschen mir jemals geben könnten. Warum hören wir dann so viel auf Menschen? und so wenig auf Gott. Und ich will das nicht moralisieren und hier Vorwürfe machen, als könnte ich es besser. Im Gegenteil, es ist für uns jedes Mal wieder neu ein Erlebnis, für uns alle Gott zu suchen und ihm ganz neu zu begegnen und ihn an die erste Stelle zu setzen. Es ist so viel wichtiger, so viel besser, so viel kraftvoller als alles, was wir uns selbst jemals nehmen könnten. Jesus sagt, kommt zu mir, wenn ihr erschöpft seid, wenn ihr nicht mehr viel zu geben habt. Jesus sagt es an diejenigen, die einfach fertig sind von der vielen Arbeitsbelastung im Beruf und zu Hause. Er redet zu denjenigen, die sehr viel Verantwortung zu tragen haben, vielleicht zu viel für ihr Alter und für ihre Kraftreserven. Jesus sagt es zu denjenigen, die von denen andere immer mehr erwarten, als sie gerade leisten können. Jesus sagt es zu denjenigen, die nach einer anstrengenden Arbeitswoche nach Hause kommen und sich dann erstmal noch auf 25 Dienste für die Familie und für die Gemeinde und für irgendjemanden noch vorbereiten. Er sagt es zu denjenigen, die in 10 verschiedenen Rollen stecken und nirgends so richtig rauskommen und nicht wissen, wie sie es jonglieren sollen. Jesus sagt es zu denjenigen, die seit Jahren treu ihren Dienst tun, aber nicht mehr wissen, wo sie die Kraft noch hernehmen sollen, um weiterzumachen. Und Jesus sagt es zu denjenigen, die so viel machen und organisieren und kaum einer nimmt es wahr, die ganze Arbeit, die man da die ganze Zeit reinsteckt. Und er sagt zu denen, die sich nach Erneuerung sehnen, aber keine Zeit haben, sie wirklich zu suchen. Oder zumindest meinen, sie hätten die Zeit nicht, es zu suchen. Meistens ist es so, die Sachen, die uns wirklich auf dem Herzen liegen, dafür finden wir irgendwie Zeit. Wir kriegen so viele Sachen dann doch noch unter. Wir kriegen es dann doch noch irgendwie hin, die Sachen, die uns wirklich auf dem Herzen liegen. Und da kann ich nur beten, Herr, leg es mir aufs Herz, dich zu suchen. Mach es mir wichtig, zu deinen Füßen zu sitzen, vor dir wirklich zur Ruhe zu kommen, dem Friedefürsten zu begegnen im Alltag. Das sind nicht die besonderen Highlights unseres Lebens gemeint, wo uns einer auf irgendeiner Konferenz umhaut und man Gott begegnet. Wunderbar, wenn das passiert, aber das kann ja alles nur eine Ermutigung sein für das, was dann im Alltag weitergehen muss. Also Rick Joyner hat mal gesagt, weil manchmal streitet man sich rum, wenn so in charismatischen Veranstaltungen Leute umfallen und dann ist die Frage, dürfen die nach vorne oder nur nach hinten oder wie dürfen die fallen, damit es von Gott ist oder so, hat er gesagt, das ist ihm eigentlich ziemlich egal, wie die umfallen, wichtig ist, was sie machen, wenn sie wieder aufstehen. Und das ist die Frage, ja, wenn uns Gott begegnet in besonderen Momenten, das ist toll, aber wichtig ist, was passiert danach, wenn wir wieder aufstehen, wenn wir wieder runterkommen vom Berg. Und das, was Jesus sagt, ist ein Wort für den Alltag und nicht für später, wenn wir mal Rentner sind, sondern er sagt, kommt zu mir, bei mir werdet ihr Ruhe finden. Das ist ganz klar, was Jesus sagt, er nimmt für sich einen Anspruch, dass er derjenige ist, bei dem wir Ruhe finden. Und wir müssen es lernen, wieder vor ihm wie Kinder zu werden, zu ihm zu kommen und zu seinen Füßen zu sitzen. Und wir müssen lernen, unsere Lebensumstände an das anzupassen, was der Inhalt sein soll unseres Lebens. Und nicht immer nur zuzulassen, dass alle Lebensumstände über den Inhalt unseres Lebens bestimmen und ihn immer mehr einengen und immer mehr erdrücken, bis am Ende nicht mehr viel von dem übrig geblieben ist, was Gott eigentlich für unser Leben geplant hat. Und das wünsche ich uns von ganzem Herzen, dass wir an der Stelle einen Schritt weiterkommen. Das braucht unsere Generation, das braucht unsere Welt dringend. Die ganze westliche Welt sehnt sich danach, eigentlich zur Ruhe zu kommen. Und von wem soll man es lernen, wenn es nicht Leute gibt in unserem Umfeld, die es leben? Auf wen wollen wir warten, der uns den Weg bahnt und der uns es vorlebt und uns hilft, unseren Alltag irgendwie hinzukriegen, der uns hilft, unsere Sachen neu zu ordnen? Wir sind diejenigen, die einen Weg bahnen können. In unserer Region, in unserer Kultur, in der wir leben, dass wir anfangen, Reich Gottes zu leben in unserem praktischen Alltag, denn dort gehört es hin. Und ich wünsche uns das, dass Gott uns dabei hilft. Er ist derjenige, der es tun will. Er sagt, kommt her zu mir, alle, die ihr ermüdet und erschöpft seid. Bei mir werdet ihr Ruhe finden. Das will er machen. Amen.